einen wunderschönen guten Morgen hier aus Tegernsee. Ich schaue heute in einen blauen Himmel und ihr habt eine ganze Weile nichts von mir gehört. Ich bin nicht weg, ich bin noch da. Ich hatte ein sehr, sehr, sehr turbulentes und wundervolles Jahr und habe mir diese Auszeit gegönnt. Und heute blicke ich in diesen blauen Himmel bei Eiseskälte, 4 Grad. Und denke zurück an einen wundervollen Abend im späten Februar diesen Jahres. Ich saß zu dem Zeitpunkt in Puebla in Mexiko, das ist in der Nähe von Mexiko-Stadt, und habe von einer schönen kleinen Anhöhe in diesen Kessel der Stadt reingeguckt, in die ganzen kleinen Lichter. Und dort saß ich und habe mich unterhalten mit einer sehr inspirierenden Frau und Unternehmerin, Julia Basedau, die ich im Flugzeug auf dem Weg nach Costa Rica ein paar Wochen, Monate vorher kennengelernt hatte. Und eine Zufallsbegegnung, und wir hatten ein wundervolles Gespräch über Mut, über Freiheit, über den eigenen authentischen Weg gehen und über, ja, was es kostet, auch ab und zu mal den eigenen Weg zu gehen, Stichwort alleine sein und nicht dazugehören. Und ja, es ist ein sehr inspirierendes und kraftspendendes Gespräch geworden. Ich hoffe, ihr könnt viel davon mitnehmen und könnt euch ein wenig einfühlen in unsere Kulisse, die wirklich wundervoll war. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch.
Zu seriös waren wir irgendwie in 6 Wochen nicht.
Ich finde, das ist ein guter Einstieg. So. Geil. Liebe Podcast-Community hier beim Easy Life Podcast, Julia fing gerade an mit den Worten, so seriös waren wir in 6 Wochen nicht. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei uns. Und zwar sitzt mir gerade eben benannte Julia gegenüber. Julia Christina Basedau, wie stelle ich sie jetzt vor? Ich überlege gerade noch. Also Julia ist für mich auf der einen Seite ist sie Betriebswirtin, sie ist Netzwerkerin, hat Erfahrung in Verbandsarbeit, in Consulting, in Reisen um die ganze Welt. Aber für mich ist sie vor allem eine liebgewonnene Freundin. Und darüber hinaus ist sie für mich eine inspirierende Frau, Südamerika-Liebhaberin. Deswegen herzlich willkommen heute hier beim Easy Life Podcast, liebe Julia.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
Wie so oft ist das eine völlige Spontanaktion. Das heißt, vielleicht holen wir mal alle rein, wo wir gerade sitzen. Wir sitzen hier gerade in unserem Airbnb in Puebla, Mexiko. Und der Aufhänger zu unserem Gespräch, zumindest ist er das für mich, ist einmal unsere Reise, die wir jetzt hinter uns haben. Und auf der anderen Seite möchte ich mit dir heute gerne besprechen, du hast gesagt, ganz am Anfang von der Reise, Mut ist für dich der Schlüssel zur Freiheit. Und das würde ich gerne noch mal genauer wissen. Warum ist für dich Mut der Schlüssel zur Freiheit? Erzähl mal.
Mut ist der Schlüssel zur Freiheit, weil wir dann uns ganz, ganz viele Türen öffnen. Mhm. Heutzutage leben wir einfach in ganz, ganz vielen Systemen, insbesondere in Europa, aber auch ganz allgemein jede Kultur. Wir haben eine Erziehung genossen und wir haben jetzt ein bisschen reingeschnuppert. Auch in Mexiko gibt es sehr, sehr viele Bräuche und Rituale und Ähnliches, die für uns vielleicht sehr, sehr fremd sind. Und wir werden in eine Welt hineingeboren. Und das Reisen öffnet uns halt einfach ganz, ganz viele Türen, um zu sehen, dass das, was wir gelernt haben, nicht die einzige Wahrheit ist. Dass es ganz, ganz viele Wahrheiten gibt. Und dementsprechend ist der Mut der Schlüssel zur Freiheit. Weil wenn wir einmal reisen und uns trauen, aus den eigenen Systemen und Regeln auszubrechen, sehen wir, dass es mehr als eine Wahrheit gibt, die wir kennen.
Das heißt, für dich war auch immer Mut zum Reisen und Mut auszubrechen einer der Momente, wo du dich einmal sozusagen von außen sehen konntest?
Absolut.
Ja, das geht mir auch so. Du, und sag mal, wenn wir jetzt gerade beim Mut sind, gab es in deinem Leben eine Zeit, wo du nicht mutig warst? Hol uns mal rein. Wie war die Julia, die vielleicht noch nicht so mutig war, wie die Julia heute?
Ich glaube, ein großes Thema ist insgesamt die Abhängigkeit, die jeder von uns hat, zumindest gefühlt, bis er volljährig ist, wo er abhängig ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, versorgt zu werden. Das heißt, ich würde sagen, meine ganze Kindheit, Jugend, war ich eher nicht ganz so mutig und habe mich sehr dran gehalten, was gefordert ist, was gesagt wird und ähnliches. Und dann mit 20, da war, sage ich mal, mein erster Mutausbruch, wo ich einfach nach dem Abitur nach London gegangen bin und gejobbt habe und mein Geld selbst verdient habe und eine neue Kultur kennengelernt habe, weil ich einfach in London gelebt habe. Das ist was anderes, ja, als wenn man da für einen Urlaub hinreist. Und darauf aufbauend bin ich dann nach Wien gegangen, auch eine ganz neue Kultur wiederum kennengelernt. Und diese Erfahrungen machen mich eigentlich immer mutiger, genauso wie jede Reise.
Ja, du kommst aus Hamburg gebürtig, ne? Weil wir jetzt gerade mal Wien, andere Kultur. Also ja. Julia kommt aus dem deutschsprachigen Raum, gebürtige Hamburgerin. Und du hast mal gesagt, wie war es, Düsseldorf ist die kleinste Stadt, in der du gelebt hast. Ich glaube, Düsseldorf hat über eine halbe Mille Einwohner. Also du bist ein Großstädter auf alle Fälle. Dich zieht es immer zu den großen Plätzen, wo die vielen Menschen sind. Und hier Puebla hat auch 3 Millionen, glaube ich, also ein bisschen Größe Berlin. Wir werden auch gleich noch lüften, wie wir hierher gekommen sind. Das ist auch eine völlig aberwitzige, mutige Geschichte, könnte man sagen. Und du hast uns gerade so ein bisschen verraten von deinem ersten Mutausbruch. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Du bist in Hamburg aufgewachsen und du hast gesagt, warst du systemtreu? Also warst du jemand, der in Anführungszeichen gut in der Schule war? Wie war so deine Kindheit und Jugendzeit, bevor du nach London gegangen bist?
Auf jeden Fall. Also ich hatte gute Noten. Ich war immer sehr verantwortungsbewusst. Ich habe mich immer sehr gut betragen. Ich war eigentlich das Liebling jeder Mutter zu Besuch, weil ich nie rum Ärger gemacht habe oder ähnliches und immer sehr vorsichtig war, weil ich doch eine sehr große Scheu, wenn ich geradezu Angst eigentlich vor Menschen hatte und dachte, okay, solange ich mich an den Regeln halte, dann kann mir nichts passieren. Deswegen war dieses nach London gehen, auch sein eigenes Geld zu verdienen und nur mir gegenüber verantwortlich zu sein. Und das war der größte, sage ich mal, Schlüssel für mich auch Richtung Freiheit, weil ich war für niemanden verantwortlich. Ich habe mein Geld selbst verdient und wenn ich es nicht geschafft habe, dann hatte ich selber das Problem. Dann gab es halt nicht. Ich hatte bei der Kalkulation lustige Geschichte irgendwie vergessen, irgendwie mein Essen mitzukalkulieren, als ich es angespart hatte.
Das heißt, was hast du kalkuliert? Unterkunft und Flug?
Unterkunft, Flug und Tickets, aber irgendwie habe ich nicht daran gedacht, dass ich jeden Tag noch essen und trinken muss, aber das ist jetzt wienerisch, es ist sich alles ausgegangen und ja, das prägt einen und das macht einen mutig. Und dadurch, dass ich im London im Verkauf gearbeitet habe, musste ich mich halt meiner, sage ich mal, gewissen Scheu und Angst der Menschen stellen. Das hatte ich davor schon in Hamburg ein wenig im Catering. Und wie man den Menschen begegnet, so kommt es dann meistens auch zurück.
Ja, das haben wir jetzt auch viel gemerkt hier, ne? Du, und sag mal, in London, was ist da in dir passiert? Du bist dann in diese fremde Kultur gekommen, ist eine andere Sprache. Du warst 20 Jahre alt und hast gesagt, so Mama, ciao, ich bin jetzt weg. Und bist dann dahin geflogen, ohne irgendwie Geld für Essen. und hast dann einen Job gesucht. Und was ist da innerlich in dir passiert? Wer ist dir da begegnet? Ist dir viel Liebe entgegengekommen? Oder erstmal die breite Watschen? Oder, das ist jetzt übrigens bayerisch, Leute, müsst ihr jetzt leider verkraften an der Stelle. Ja. Wie waren so die ersten Wochen, Monate in London für dich?
Super erfolgreich. Also ich habe es aufgesungen. Ich war mit 16 einmal dort bei meiner Tante, die damals dann aber schon nicht mehr dort gelebt hatte. Deswegen, ich kannte nur ein wenig London und hatte mir vorab so eine Agentur für Arbeit gesucht und bin dann mit meinem CV los und war dann wieder sehr sorgfältig, konnte wirklich nicht fließend Englisch sprechen, weil ich so schüchtern war zu dem Zeitpunkt. Also selbst mein CV, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Deutschland, habe ich dann vorher noch mal einstudiert. Und ich glaube, es war das zweite Gespräch und ich war halt bin ich bis heute sehr hartnäckig, habe mich vorgestellt und beworben, habe gemerkt, dass er vielleicht ein bisschen unsicher war, mein zukünftiger Chef, und bin dann 2 Tage später nochmal hingegangen und stand vor der Öffnungszeit da und habe gesagt, wie sieht es denn aus? Ich wusste damals, dass wenn ich anrufe, man mich zu schnell abwürgen würde, weil ich nicht so fließend widersprechen konnte und noch verstehen konnte. Und damit habe ich ihn so überrumpelt und habe den Job bekommen, hatte am Anfang noch war es ein Teilzeitjob, habe noch einen anderen Teilzeitjob gemacht beim Restaurant und irgendwann hat er mich dann Vollzeit übernommen und ich habe nicht viel gebraucht. Also ich habe es einfach nur genossen und habe sehr liebe Menschen dort kennengelernt und habe die Kultur auch genossen, die einfach sehr freundlich war und jeder, wie geht es dir? Und habe einen schönen Tag und ganz viele Kulturen kennengelernt. Also England habe ich wenig kennengelernt. Das ist, glaube ich, sehr typisch für London. Mhm. Aber ganz, ganz
sehr
viele andere Kulturen.
Bunte.
Genau.
Community, genau. Ja, ich glaube, London ist auch sehr bekannt dafür, dass da einfach sehr, sehr viele open-minded people rumlaufen, ne?
Absolut. Und gerade dort, wo ich in Hamburg aufgewachsen bin, war das jetzt schon sehr einheitlich, sage ich mal, im Vergleich. Und dort konntest du wirklich sein, wie du wolltest, weil es niemand interessiert hat, was man anzieht. Man konnte total verrückt sein. Es hatte eine gewisse Anonymität. Dadurch hat auch eine gewisse Kontrolle irgendwie gefehlt. Und das habe ich sehr genossen. Das war für mich Freiheit.
Okay, und das heißt, in diesem einen Jahr ist so der erste Mutausbruch dann in dir eingesunken und du hast dann irgendwo auch wahrscheinlich großes Selbstvertrauen getankt und eine neue Sprache gelernt. Und wie ist dann der zweite Mutausbruch? Du bist dann, glaube ich, zum Studieren nach Wien gegangen und hast dir auch nicht groß überlegt, du warst noch nie vorher in Wien und bist dann da gleich hingezogen. Erzähl mal davon, das ist Mutausbruch Nummer zwei.
Ja, ich habe es gar nicht zu dem Zeitpunkt besonders mutig gefunden. Das war eine eher pragmatische Entscheidung. Ich hatte eine Zusage für Ingolstadt, bin dort einmal hingefahren und war in einer halben Stunde von Stadtanfang bis Stadtende durch und dachte mir, hier kann ich nicht leben, das ist mir viel zu klein, da habe ich Platzangst bekommen. Gerade nach London war auch Hamburg schon ein Dorf. Und der Bruder von einer Freundin von mir hat dort studiert. Jeder hat gesagt, es sei schön dort. Und ich dachte mir dann mache ich das.
Super.
Und Uni ist gut. Erster Tag an der Universität war dann so, als ich an einem Spind stand, wurde ich von jemandem gefragt, irgendetwas. Ich habe dreimal nachgefragt. Ich weiß bis heute nicht, was mich die Person gefragt hat, weil Österreichisch dann doch nicht ganz Hochdeutsch ist.
Ja, und Wienerisch schon gar nicht.
Und Wienerisch auch nicht. Aber es hat mir unheimlich, sage ich mal, Mut gegeben. Und ich bin dann selbst sogar ohne ein WG-Zimmer, ohne ein Hotelzimmer, ohne irgendwas angereist, nur mit 23 Kilo und Handgepäck. Aber ich bin stark. 7 Jahre geblieben.
7 Jahre, lange Zeit. Und wie bist du zu deiner ersten Wohnung gekommen dort?
Die habe ich mir auch dann was kreativ gesucht, weil ähnlich wie es heute in jeder Großstadt ist, stehen die Leute Schlange, um ein WG-Zimmer zu bekommen. Deswegen habe ich so bei der dritten WG-Suche gedacht, wo ungefähr wieder 50 Leute waren, habe ich mit einem Mädel gesprochen, gefragt, ob wir nicht gemeinsam eine Wohnung, eine WG gründen wollen. Die kannte dann auch noch jemand. Und dann haben wir uns am nächsten Tag im McDonald's, das war der einzige Ort, wo wir wussten, dass es Wi-Fi gibt, ein bisschen den Wohnungsmarkt durchsucht und mussten dann ein bisschen vorflunkern, auch dass dem Vermieter, dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen.
Ach so, dass ihr eine ganz eingeschworene Freundinnen-Truppe seid?
Ja, die eine kam aus Berlin, die andere Südtirol, die andere aus Hamburg. Ich meine, das war sehr naheliegend.
Dass ihr alle total Best Friends und in die Schule gegangen seid.
Genau, wir kannten uns alle aus dem Skiurlaub. Ich bin noch nie Ski gefahren, aber egal.
Großartig.
Und ja, damit hatte ich nach 2 Wochen
eine Wohnung.
Eine Wohnung. Und auch in der bin ich 4 Jahre geblieben. Also, man muss kreativ werden. Und das ist so eine große Erkenntnis meistens, wenn man sich eben rauswagt und gefordert wird, dann fällt einem auch etwas ein. Das ist auch, jede Krise, sehe ich immer, ist irgendwie so eine kleine Chance. Etwas, was nicht nach Plan läuft, da steckt das größte Potenzial drin zur Veränderung.
Irgendwas und zum Wachsen,
zu wachsen irgendwie, weil man muss eine Lösung finden. Ich konnte mir nicht jeden Tag ein Hotelzimmer leisten. Auch das war mein Budget wieder nicht drinnen. Und aber es funktioniert dann.
Und sag mal, du hast dann dort angefangen, ich glaube, du bist Betriebswirtin, ne? Hast BWL studiert. Also 7 Jahre an einem Ort, die prägen ja auch mit Sicherheit. Bachelor und Master hast du dort studiert?
Genau.
Wie ging es dann weiter? Also wir brauchen keinen saloppen Gang durch deinen Lebenslauf, sondern mich interessiert eher so der innere Monolog. Wie hat der sich so weiterentwickelt? Du hast mit London sozusagen das erste Mal mit dem System gebrochen und hast gesagt, Freunde, ciao. Mhm. Ihr seid vielleicht eine Hafenstadt, aber ich gehe jetzt in eine andere Hafenstadt, in die größere. Und dann bist du in Wien, ist ja auch von der Vegetation, hat nichts mit einer Hafenstadt, also liegt irgendwo zwischen, also weit weg sind die Berge nicht. In einer ganz anderen Kultur, da hast du dann angefangen, nochmal was zu lernen. Warst du intrinsisch motiviert, Betriebswirtin zu werden oder war das so ein, ich sag mal, besseres Übel, weil du nicht wusstest, was du machen willst? Bist du immer mutiger geworden oder warst du da wieder zurück im System?
Das sind viele Fragen.
Ja,
Versuch sie nacheinander.
Bring mal Struktur rein in meine Fragen hier. Ich nehme mal ein Schlückchen hier.
Ich versuche sie nacheinander zu beantworten. Also zum einen stand zur Auswahl für mich Journalismus als auch Psychologie. Mhm. Und habe Betriebswirtin aber schon auch aus Sicherheit sicherlich gewählt, mhm. aber auch aus einem gewissen Interesse, weil ich einfach aus einer kaufmännischen Familie kam und dachte, Journalismus muss ich nicht unbedingt studieren, da kann ich auch sicher noch quer einsteigen. Und bei Psychologie hat mir ein wenig der Mut gefehlt, einfach nur sich damit zu beschäftigen. Und wie muss ich zugeben, ich hatte gar keine Vorerfahrung und ich war das erste halbe Jahr oder Jahr auch nicht besonders glücklich dort, weil es eine ganz andere Mentalität hatte als London. Und da musste ich mich wirklich eingewöhnen, gerade wenn man dann im Oktober, November ankommt und es ist hat manchmal einen etwas morbiden Flair, es hat einen ganz anderen Schlag Mensch dort vor Ort. Das hat ein wenig gedauert. Dann hat man doch gemerkt, man kann die Sprache nicht so gut oder man ist auch gar nicht unbedingt so willkommen als Deutsche.
Durchaus, ja.
Das hat so ein bisschen gedauert, aber dann habe ich doch relativ schnell Anschluss gefunden, war überrascht. Ich war einer der Ältesten und dachte mir, okay, die einen sind 17, ich bin 21 jetzt. Das ist schon ein großer Unterschied und habe mich dann ein bisschen, sage ich mal, durchgebissen. Ich glaube, so die ersten Jahre waren dann wirklich so doch wieder ein bisschen ins System zurückfallen, auch zum gewissen Grad, weil man sehr schwere Aufnahmeprüfung hatte. Man musste halt sehen, dass man hatte kein NC, sondern die Aufnahmeprüfungen schafft. Und dann ist auch noch nach einem Jahr mein Vater gestorben. Das heißt, das war dann so der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, durchbeißen, weil man einfach wieder schaffen wollte. Also wenn du mich fragst, ist es so der innere Monolog, da gab es dann so einen Tiefpunkt. Und gerade der Master war dann eigentlich so wieder da raus aus der Tiefe, wo ich mich sehr, sehr stark wiedergefunden hatte. Da sind auch viele andere Dinge noch mit dazugekommen, wo ich dann aber auch wieder ein bisschen mehr in meiner Kraft war und mich sortiert hatte und sehr, sehr glücklich in Wien war und mir auch heute noch vorstellen könnte, da wieder zurückzukehren, weil es eine verdammt tolle Stadt ist.
Und du auch immer noch wahrscheinlich viele Freunde dort hast.
Ja, viele.
Ja, 7 Jahre prägen halt einfach. Ja, und wahrscheinlich ist es auch so, also korrigiere mich, wenn es bei dir anders ist, aber oft ist es so, wenn man durch ein tiefes Tal gegangen ist und die Tränen dort geweint hat und die Erkenntnisse, die es da, ich sag mal, unter Schmerzen zu heben galt, gehoben hat, dann geht es auch wieder bergauf. Aber wenn man durch dieses Tal eben nicht durchgeht und immer versucht, außen rum zu gehen, dann fällt man immer wieder zurück. Wie war das bei dir?
100%ig so. Also ich habe mich, glaube ich, sehr lange verkrochen und wollte wieder ein bisschen geliebt werden und gemocht werden und habe mich wieder stark ein bisschen angepasst. Also das ist sicher, wenn ein Elternteil stirbt, sehr, sehr prägend. Und hinzu kam, dass die Beziehung auch schwierig war. Das heißt, man musste sich einfach mit der ganzen Kindheit oder mit der ganzen Beziehung auseinandersetzen. Das hat ein bisschen länger gedauert als ein halbes Jahr oder Jahr.
Ja.
Aber man kann dem nicht ausweichen. Es kommt immer wieder wie ein Bumerang zurück. Und auch da hat es mir wieder gezeigt, dass wenn man mutig ist und für sich steht und auch Grenzen setzt, dann kommt man wieder zur Freiheit. Ansonsten kommt man in eine Abhängigkeit.
Sehr schön gesagt. Du, und sag mal, glaubst du, dass, das ist jetzt eine spirituelle Frage vielleicht an der Stelle, glaubst du, dass das Leben uns immer wieder dieselben Aufgaben stellt, bis wir sie lösen?
Ja, bin ich absolut überzeugt von. Ich für mich persönlich würde sagen, ich glaube, ich habe sehr viele Herausforderungen früh bekommen, wofür ich mittlerweile aber auch sehr, sehr dankbar bin, weil ich denke, das Leben bereitet ja einen Weg nach oben, auch wenn der Weg nach oben nicht linear ist, wie wir uns das so häufig beim Erfolg vorstellen. Nur wenn wir früh lernen zu fallen, lernen wir auch früh wieder aufzustehen. Und wenn wir das über viele Jahre nicht lernen, weil einfach alles läuft oder wir immer irgendwie rauskommen, unseren Kopf aus der Schlinge ziehen, dann kann man am Ende des Tages sehr, sehr tief fallen mit 50 oder 60. Und deswegen bin ich mir, ja, freue ich mich eigentlich und nehme jede Herausforderung auch irgendwo dankend an und frage danach, okay, was soll ich jetzt hier lernen?
Liebesleben.
Liebesleben.
Was willst du jetzt von mir gerade?
Es ist nicht immer schön, es ist auch super anstrengend und es bringt teilweise überhaupt keinen Spaß, aber man kann sich dem nicht entziehen.
Ja.
Und dafür habe ich dann doch viele Erfahrungen gesammelt, dass es dann, wenn man sich der Situation stellt und auch jetzt gerade mit Corona und auch da gab es familiär einige Themen, wo ich mich ein bisschen entziehen wollte, aber man kann sich nicht aus der Verantwortung ziehen und es sind immer die kleinen Schritte.
Das haben wir auch für unsere Reise, glaube ich, hier so ein bisschen erfahren, dass die Kunst der kleinen Schritte eigentlich oft der bessere Erfolg zum Ziel oder der bessere Weg zum Ziel ist, als immer diese großen Würfe landen wollen, die dann irgendwie nie funktionieren. Dazu muss ich sagen, dass ich hier die letzten Tage in unserem Airbnb sitze und versuche, einen Code in R zum Laufen zu bringen, um meine Statistik für die Doktorarbeit zu analysieren und Julia quasi meinen Motivationsguru ist. Immer so, das ist ein kleiner Schritt, also so nach dem Motto, ein kleiner Schritt für die Menschheit und für dich, dass hier mal wieder ein weniger Fehlercode hier kommt. Aber zurück zu dir. Du bist danach, und das passt jetzt ganz schön zu dem, was du gesagt hast, du hast gerade gesagt, wenn man, wie in deinem Fall, in deiner Lebensgeschichte die schwereren und größeren Aufgaben recht früh bekommt, einfach aus deinem familiären Kontext und aus aus der Situation, in die du hineingeboren wurdest. Wenn man die früh bekommt, dann lernt man auch früh wieder aufzustehen. Jetzt haben wir eine Gemeinsamkeit und zwar sind wir beide in der Beratung gelandet ab einem gewissen Zeitpunkt. Bei dir war das der Job Nummer 2.
Richtig.
Genau. Ich glaube, in der Zeit hast du in Düsseldorf gewohnt.
Auch richtig.
Genau. Und wie war das für dich? Dort kommt man ja unter Umständen mit Menschen in Kontakt, die diese frühen Erfahrungen mit dem Aufstehen noch nicht gemacht haben. Oder? Oder waren da alle wie du? Erzähl mal.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, auch das war wieder eine Herausforderung für mich, weil es ein ganz anderer Bereich war. Und ich eigentlich einen Bereich mit aufbauen sollte, der noch gar nicht so entwickelt war zu diesem Zeitpunkt und ich da wieder mit meinem, sage ich mal, Background auch ein wenig ein Exot war und ähnliches. Das heißt, da wurde ich erstmal wieder gechallenged. Ich bin eigentlich dafür bekannt, dass ich eine Beobachterin bin und erstmal lange schaue, bis ich irgendetwas sage. Und ja, das heißt, ich musste überhaupt diese ganze Consulting-Industrie kennenlernen, Mechanismen schauen. Ich hatte kurz davor eine Coach-Ausbildung absolviert, deswegen, ich habe es zwar mit der Psychologie nicht gemacht, aber das Thema hat mich nicht losgelassen.
Ja.
Habe ich vieles auch aus der Seite betrachtet und es hat ein wenig gedauert, aber nein, die Menschen, das sind viele, die sehr, sehr schnell auch erfolgreich geworden sind und davor habe ich auch einen wahnsinnigen Respekt.
Ja.
Ich habe mich wieder ein bisschen wieder wie ein Exot gefühlt. Dieses Gefühl kannte ich schon recht gut. Das kannte ich aus meiner Kindheit. Das kannte ich in mehreren Stationen meines Lebens. Und es ist in Ordnung. Also ja. Man muss nicht immer zu allem dazugehören. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste und die Erkenntnis habe ich letztes Jahr spätestens wirklich gewonnen, ist so, wenn man sich gefunden hat, dann kann man nichts mehr verlieren. Und ich glaube, da sind viele noch auf dem Weg dorthin. Aber das gibt eine ungemeine Kraft.
Ja, die wahrscheinlich auch unter erstmal Druck und vielleicht auch nicht in den nicht schönen Situationen im Leben entstehen, diese Erkenntnisse. Ne?
Absolut. Also zum einen, wie gesagt, also ich glaube, ich habe viel gekämpft in meinem Leben, weil mir nie wirklich was in Anführungsstrichen zugefallen ist. Ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben, das will ich gar nicht irgendwie zur Abrede stellen oder ähnliches. Aber ich war jetzt nicht die Überfliegerin in der Schule, sondern musste mich schon auf meinen Hosenboden setzen, um die guten Noten auch zu bekommen und habe mir immer gefragt, wollte auch immer alles verstehen. Mhm. Was ist der Hintergrund? Und da tut man sich gerade in jungen Jahren besonders schwer.
Ja.
Und ja, dementsprechend ist, um auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hattest, der Erfolg ist eigentlich immer jeder kleine Schritt.
Ja.
Es ist nie der große Schritt. Wir sehen den großen Schritt, aber die ganzen kleinen Schritte, die davor waren, die sieht keiner. Also die Nächte, die wir durchgearbeitet haben, die Nächte, die wir verzweifelt sind, die wir geheult haben, die wir gesagt haben, wir können das alles nicht.
Oh ja.
Deswegen bin ich sehr, sehr gerne dein Motivationsguru, weil...
Irgendwann wird dieser Fehlerwert nicht mehr auftauchen.
Definitiv nicht, aber Erfolg ist nie durch einen Schnipser passiert.
Ja, das stimmt. Da hast du sehr recht. Sag mal, bist du für irgendetwas in deinem Leben oder auf etwas besonders stolz, was du getan hast, was du erschaffen hast?
Oh, das ist eine große Frage. Erschaffen,
oder
weiß ich nicht.
Etwas, was du überstanden hast oder eine Erkenntnis, die du gewonnen hast. Bist du auf irgendetwas in deinem Leben sehr stolz?
Ich bin eigentlich für meinen Mut auch unterm Strich stolz. Also damit grenze ich mich sicher auch zum Teil ab. Weil ich mich vieles traue und selber denke, okay, vielleicht bin ich verrückt, dass ich das jetzt gerade tue, weil alle anderen machen es irgendwie anders. Aber wie gesagt, also wenn man sich selbst gefunden hat, kann man nichts mehr verlieren. Und man muss auf seine innere Stimme, sag ich immer, hören.
Ja.
Und dann ist es auch richtig, weil am Ende des Tages bin ich niemandem eine Rechenschaft schuldig, sondern...
Ja.
Mir. Und die Leute, die es cool finden, was ich mache, die kommen mit mir und der Rest eben nicht. Und es gibt Phasen, da geht man auseinander und dann findet man nach ein paar Jahren wieder zusammen. Aber dieses Gefallen wollen irgendjemand, das habe ich so langsam wirklich abgelegt. Das war ein langer Weg, aber darauf bin ich eigentlich stolz, dass ich wirklich sage, okay, ich bin ich und so bin ich gut.
Wow. Das ist sehr kraftvoll und ich muss gerade bei deinem, ich bin stolz auf meinen Mut, kam mir übrigens, also bei diesem Satz kam mir gerade, das erzählen wir jetzt an dieser Stelle, aber ich finde, Julia sollte die Story erzählen, von einem Tag erzählen, als wir an der Küste von Santa Teresa in Costa Rica nach vermeintlich Tamarindo fliegen und ich in blanke Panik ausgebrochen bin, ob eines Zeichens über, bitte überqueren Sie nicht den Fluss, denn es sind Krokodile drin. Und Julia nur einen Lachanfall bekommen hat. Magst du mal ganz kurz erzählen, wie es dazu kam? Weil das ist perfekte, Julia ist einfach nur mutig und entspannt Live-Situation, würde ich sagen.
Ja, also wie gesagt, ich habe uns das Airbnb ja besorgt und es stand, glaube ich, auch, dass es die Bucht von Tamarindo ist. Deswegen, ich dachte, ich hätte uns ein Airbnb in Tamarindo besorgt. Wir waren in Santa Teresa. Leider mussten wir jetzt erstes schon mal feststellen, dass wir nicht die Pazifikküste hochfahren konnten, weil die Infrastruktur nicht so ausgearbeitet war, sondern dass wir innen entlang fahren mussten. Das heißt, wir hatten eine sehr, sehr lange Fahrt hinter uns, die in der Früh gestartet ist. Und wir haben dem Busfahrer die Adresse gegeben, wo wir gerne aussteigen wollen. Der hat gesagt, nee, ich lasse euch da raus, dann müsst ihr euch ein Taxi nehmen. Und dann standen wir vor dem Fluss, wo es steht, bitte nicht mit den Krokodilen schwimmen und kein Taxi war zu sehen und keine Straße.
Und wir hatten jeder 25 Kilo schwere Koffer, keine Backpacks wie kluge Menschen, die raus, sondern, wobei so unklug war das nicht, aber an der Stelle, wir hatten, oh, und Julias Koffer hat auch noch einen kaputten Griff, das heißt, wir können auch nicht wirklich tragen.
Also es gab so ein paar Stufen, die man bergab gehen musste, dann waren so kleine Fischerbütchen dort und ich fand die ganze Situation sehr amüsant, nachdem wir wenig geschlafen hatten, 6 Stunden ungefähr mit dem Bus gefahren sind. Und mein Spanisch, ja, nur gering vorhanden ist.
Meinst du nicht existent?
Ja, aber es war wieder eine Herausforderung und es waren ein paar Menschen da und deswegen war ich mir sicher, dass wir das Ganze irgendwie meistern würden. Ich war mir zwar nicht ganz sicher, wo ich jetzt wirklich dieses Airbnb gebucht habe und ob das wirklich so gut war, aber es war, das kann ich jetzt glaube ich auch schon verraten, es war wirklich das Paradies, wo wir am Ende angekommen sind.
Das kann man so sagen, ja.
Aber es hilft immer wieder, und da bin ich sehr, sehr gut drin, nicht in Panik zu geraten, sondern einen kühlen Kopf zu bewahren oder einfach mal zu lachen.
Bin ich nicht so gut. Also irgendwo ist es, glaube ich,
Temperamentfrage, ich raste öfter mal aus und schiebe die komplette Panik, aber letztendlich hat es dasselbe Ergebnis, glaube ich, dann hinten nach immer zum Ergebnis. Also ja, von dem her, das ist eine absolut treffende Situation gewesen, wenn man Julia noch nicht kennt, da kommt ihr Charakter total zur Geltung. Alle stehen da, Isi rennt rum und schiebt die komplett Panik und Julia sagt, wir wollen nach Tamarindo. Und als wir dann endlich dort waren bei unserem Airbnb, meinten die so, ja, ihr seid hier nicht in Tamarindo. Und so, echt? Wo sind wir denn da? Ihr seid nur in der Bucht von Tamarindo, ihr seid in einer anderen Stadt. Oh, das wussten wir ja gar nicht. Naja, gut. Jetzt bin ich abgeschwiffen. aber zurück zur mutigen Julia. Du warst dann in der Consulting-Industrie, hast du gesagt. Und auch eine Entwicklung, kann man sagen, die uns eint, ist, wir haben uns beide für eine Coaching-Ausbildung entschieden. Ich eher so auch da mal wieder etwas konfus und etwas panisch und du sehr strukturiert. Auch das passt mal wieder. Und man kann schon verraten, die Julia macht den Mutausbruch komplett, denn sie macht sich selbstständig.
Ja.
Erzähl uns doch mal von diesen Plänen. Wie kam es dazu und... vielleicht magst du uns auch schon von Scalable erzählen.
Also wie gesagt, vor 2 Jahren eine Coach-Ausbildung gemacht, dann doch nochmal wieder den Weg über die Sicherheit gegangen und in der Beratung begonnen, auch mit der Idee ein wenig da, das eventuell einsetzen zu können, weil ich hatte es gelernt. Bin zu der Coach-Ausbildung, muss ich selbst sagen, ein bisschen wie die, ja doch, Jungfrau zum Kinde gekommen. Also eine gute Freundin hat sie mir empfohlen, wärmstens, und ich kann sie auch nur empfehlen, die Ausbildung. Wusste aber nicht genau, wie ich sie dann ansetzen kann, einbringen kann, weil die ganze Coaching-Industrie damals für mich doch noch sehr unbekannt war. Und habe mir da viele Situationen gesucht oder geschaut in der Beratung, auch wo könnte man das eventuell einsetzen. Und jetzt hat einfach Corona sehr, sehr viel verändert und Projektmanagement bei meinem Arbeitgeber jetzt war nicht mehr so nachgefragt, sondern wirklich SAP-Implementierung, vor allem im Finance-Bereich, sodass ich gesagt habe, okay, zum einen hat mir Corona gezeigt, dass viele, viele Menschen wirklich sehr verunsichert sind. Es ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, wirklich Leuten Mut zu geben.
Ja.
Und zum anderen ist es das, was mich irgendwie gezogen hat. Also das ist so das, wo ich sage, das schlägt einfach mein Herz. Und deswegen habe ich dann angefangen, im letzten Jahr mich damit zu beschäftigen, wie kann ich dieses Coaching-Modell so aufbauen oder dieses Business, dass ich davon leben kann.
Ja.
Und damit bin ich auf Scale-Up gekommen, was eine Säule vom Ganzen ist. Mhm. Und das ist jetzt, sage ich mal, mehr im Business-Kontext, wo es darum geht, Unternehmen zu unterstützen, vor allem im Ingenieurbereich, Mitarbeiter zu finden, weil wir alle haben einen Fachkräftemangel. Wir sind auch gerade in Puebla, weil ich das Ganze mit einem Geschäftspartner machen werde, der in Puebla sitzt. Mhm. Eine sehr, sehr interessante Person. Ich glaube, da wird es irgendwann auch noch Folge geben.
Kriegen, mal schauen. Aber auch das to be continued, würde ich sagen, an der Stelle.
Genau. Und die andere Säule ist eben das Coaching im privaten Bereich. Das heißt, jeder, der sagt, okay, ich weiß gerade nicht, wo ich den nächsten Schritt setzen möchte. Irgendwie ist alles unklar und diffus für mich oder ich bin unzufrieden oder ich möchte mich auch einfach mal trauen. Ich will mich schon lange selbstständig machen, aber irgendwie traue ich mich nicht. Mhm. Diesen Menschen möchte ich gerne helfen, weil ich denke, ich habe sehr viel in den letzten 33 Jahren gelernt. Mhm. Und das echte Coaching ist halt wirklich auch, den Leuten Fragen zu stellen, ihnen nicht den Weg zu zeigen, weil mein Weg ist sicher nicht der Weg für andere,
ja,
aber sie eben mit den Fragen dorthin zu führen, dass sie ihren Weg gehen. Mhm. Und
auch finden, ne?
Und auch finden, finden einfach. Und da wären wir eigentlich wieder beim ganzen System und bei den ganzen Regeln. Von klein auf lernen wir die ganze Zeit, was richtig ist, was falsch ist und so weiter. Und haben zum Teil einfach so, ja, die innere Stimme verloren und auch den Mut, den ein Kind hat. Das ist immer ganz spannend zu sehen, wenn man kleine Kinder sieht. Ich meine, es sind 7% des Wissens, dessen wir uns bewusst sind.
Ja.
Das heißt, 93% ist unterbewusst. Einiges ist davon sehr richtig, anderes auch nicht. Mhm. Das sind einfach Sachen, die wir gelernt haben, wie wir sozialisiert sind.
Ja.
Und da ein bisschen einzutauchen und einfach in Einklang mit sich selbst wiederzukommen, mit der Umwelt und mit sich selbst und nicht nur mit dem Verstand. Wir brauchen den Verstand, der ist wichtig, aber wir haben vergessen, irgendwie auch auf unsere innere Stimme zu hören. Und da möchte ich jedem helfen.
Das ist total schön. Und ich fand, das erinnert mich gerade an ein Zitat, das hattest du, glaube ich, ganz am Anfang unserer Reise aufgebracht. Ich glaube, es war von Albert Einstein. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zitiert. Weißt du es noch ungefähr? Ich glaube, es war irgendwas zum Thema rationaler Verstand. Ist ein Diener, das irgendwie so war. Wir müssen das nochmal an der Stelle, glaube ich, rausfinden.
Genau. Also wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die den rationalen Verstand heiligt und lobt.
Ja.
Dabei ist, ja, es geht anders.
Aber dabei ist er der Diener des emotionalen Verstandes oder irgendwie so, ne?
Genau, wir müssen das nochmal nachschauen.
Ja, also auch an der Stelle, ihr seht, wie unfassbar spontan wir hier beim Glas Wein darüber reden, aber das wird auf alle Fälle nachgereicht. Und ich glaube, was aber die Quintessenz von diesem Zitat war, und das ist etwas, was uns beiden in uns wahrscheinlich, also darüber hatten wir gesprochen, sehr große Resonanz hervorruft, ist, dass wir ja nicht nur denken, sondern auch fühlen und dieses Fühlen in unserer Gesellschaft komplett diesen Schwächestempel bekommen hat. Vor allem gerade noch bei Männern noch mehr als bei Frauen, aber insgesamt in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommt. Und wir ja auch, glaube ich, jetzt durch diese Reise wieder merken, wie unfassbar elementar Fühlen ist, auch überlebenswichtig Fühlen ist, um irgendwie gesund durch den Tag zu kommen.
Oder? Absolut. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo wir versuchen, die ganze Zeit effizient zu sein und effektiv zu sein und haben da Wahnsinnsmodelle. Aber das, was uns, sage ich mal, auch von Robotern und Automatisierung unterscheidet, ist eben das Gefühl. Und in jeder Firma sitzen Menschen. Das heißt, auf diese Menschen zuzugehen, weil ansonsten sind wir ersetzbar. Also sonst kann jede Aufgabe irgendwann von irgendeinem Programm, Software oder ähnliches ersetzt werden.
Ja.
Aber wir haben diese Emotionen und die machen uns intelligent. Die emotionale Intelligenz ist unfassbar groß.
Ja.
Die kann man, da scheitert jeder bei der Automatisierung oder bei der Robotik.
Ja.
Die kann man nicht so einfach
nachbauen.
Nachbauen. Ja.
Genau.
Und darauf sich wieder zu besinnen und auch zu sagen, dass es gut ist, dass es auch in Ordnung ist. Ich sage, ich persönlich, ich würde sagen, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch traurig sein kann und darf und trotzdem ein glücklicher Mensch bin.
Ja.
Aber wir versuchen einfach nur, und da hilft natürlich auch mal wieder Social Media, nur noch einmal das Beste von uns zu zeigen.
Ja.
Wenn wir glücklich sind, wenn alles toll ist und konstruieren ein Leben, was einfach nicht mehr wahrhaftig und ehrlich ist. Und wir hatten davon schon gesprochen auf dieser Reise. Man lernt wieder zu fühlen und man kommt auch wieder zu sich. Also jede Reise ist irgendwie eine Reise zu sich selbst.
Ja, ich glaube auch, weil wir, und da haben wir auch, glaube ich, recht schnell zusammengefunden, Reisen, also es gibt ja verschiedene Arten von Reisen und es ist auch durchaus, glaube ich, eine coole Reise, wenn man sagt, ich mache jetzt mal was sehr Touristisches oder ich mache jetzt einfach erstmal gar nichts und setze mich irgendwo bei besserem Wetter und schönerer Landschaft als, oder einfach nur anderer Landschaft irgendwo hin und entspanne und habe einen Szenenwechsel. Ich glaube, so wie wir jetzt gereist sind, war das ja durchaus
erlebnisreich.
Also durchaus erlebnisreich, könnte man sagen, genau, aber am Anfang vielleicht noch sehr touristisch, aber immer, wir haben uns immer weiter vom Touristischen entfernt. Also wenn ich jetzt gerade diesen Ort mit dem Krokodilfluss nehme, der war am Rande eines Nationalparks und wir mussten zum Einkaufen mit einem Boot über diesen Fluss setzen. Und da gab es nichts auf dieser kleinen Mini-Insel, außer halt ein bisschen Strand und halt Regenwald und Tiere. Und ich glaube, wir sind immer weiter weggekommen vom Touristischen und dadurch kommt man natürlich in diese Gelegenheiten, dass die Menschen die eigene Sprache nicht mehr verstehen, weil unser Spanisch nicht gut ist, dass wir nicht mehr im System sind, dass wir uns mit Situationen konfrontiert sehen, die wir nicht geplant haben. Und dann ist das eine andere Art von Reisen, oder? Also wie bist du vorher so gereist? Erzähl mal, du bist ja schon auch eine weit gereiste Person.
Also ich würde sagen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Reisen. Mich hat Südamerika immer gereist.
Ja.
Und die erste Reise nach dem Masterstudium war dann Kuba. Das war noch nicht Südamerika, aber es ging schon mal auf die andere Seite des Kontinents, sag ich mal, oder nach Amerika. Und das war auch schon Erlebnisurlaub. Und seitdem mache ich das eigentlich jährlich. Danach kam Bali, danach kam Brasilien, Buenos Aires, Mexiko war auch schon dabei. Das war dann fast noch ein bisschen touristischer, weil wir unter anderem auch in Tulum waren. Sind aber auch da Richtung die Maya-Städten gefahren und ähnliches.
Und Argentinien warst du auch schon, ne?
Genau,
Patagonien.
Patagonien,
ja.
Richtig. Und hier war es wieder wirklich ein richtiger Erlebnisurlaub, im Sinne von auch nicht, dass wir haben sehr, sehr viele Menschen getroffen, unfassbar liebe und tolle Menschen, also da haben wir ganz viele neue, tolle Bekanntschaften geschlossen und auch Freundschaften. Bald geht es jetzt wieder zurück nach San Jose und da haben wir schon eine Unterkunft bei jemandem, den wir kennengelernt haben, bei unserer kleinen Insel, wo wir mit den Krokodilen waren. Also Wahnsinn. Und ja, das ist, glaube ich, dieses raus aus der Masse zu gehen und nicht unter vielen Menschen zu sein und sich doch ein bisschen auch manchmal mit Händen und Füßen verständigen zu können, zu müssen, besser gesagt, da kommt man wieder zu sich. Also es ist eigentlich die Ruhe, wo man wieder zu sich kommt und auch wieder, ich nenne es Freiheit, wo man einfach Raum hat. In der Stadt ist doch meistens alles sehr beengt und bedrängt, aber wir hatten einfach nur ganz viel schöne Landschaft, wenig Menschen, keine touristischen Orte, waren sehr abgeschieden von allem und deswegen konnte man so gut wieder auch zu sich kommen und auftanken.
Ja, und ich glaube auch, was jeder, der wahrscheinlich schon mal in dieser Art von Reisen unterwegs war, erlebt hat, ist, dass er das Vertrauen wieder in sich selbst gewinnt, weil er merkt, dass er scheinbar unlösbare Situationen, wie der Krokodilfluss, in 10 Minuten dann doch gelöst bekommt, indem er halt seinen Mund aufmacht und ich sag mal, auf menschliche Kommunikations- und Universalsprachen zurückfällt, wie Mimik, Gestik. Ich merke auch, wenn ich jemanden auf Spanisch nicht ganz genau verstehe, ob der mir wohlgesonnen ist oder nicht, ob der mir gerade was erklären will oder ob der mich einfach gerade nur abwimmeln will.
Energie,
genau. Das hatten wir jetzt auch ganz oft. Wir haben sehr viel Liebe erfahren, weil wir, glaube ich, mit sehr viel Liebe auch rausgegangen sind.
Genau, und es zeigt einem wieder, im System kennen wir meistens die ganzen Probleme. Mhm. Wir haben meistens auch die Tools an der Hand, wie wir sie lösen. Ja. Aber in einem Land, wo man eben die Sprache noch nicht mal gut spricht, wo die Infrastruktur eine ganz andere ist, wo vieles ganz, ganz anders ist, als wir es gewohnt sind, werden wieder unsere Sinne geschärft.
Ja.
Was fühle ich? Welche Energie kommt mir da entgegen? Bin ich in einer gefährlichen Situation oder nicht? Kann ich dem Taxifahrer jetzt vertrauen? Weil
ich weiß nicht, wohin. Liebe geht raus an Juan.
Der beste Taxifahrer.
An der Karibik-Seite, bester Mann.
Genau. Und da kommen wir wieder zum Menschlichen und zum menschlichen Sein. Und die kommt auch mit der Ruhe, weil wir sind meistens, heutzutage, ich glaube, es sind 35.000 Informationen, die wir am Tag, glaube ich, verarbeiten. Früher waren es 25.000. Das heißt, wir verarbeiten ja ganz selektiv, also ganz, ganz wenig von den Informationen bewusst. Mhm. Und sind dadurch auch eigentlich permanent in einem Dauerstress oder sind selektiv. Wir nehmen gar nicht mehr so viel wahr, weil wir nicht die Zeit dafür haben. Mhm. Und wenn alles um uns ruhig wird, und auch da habe ich mit Social Media wieder bisschen aufgehört und sehr stark auch die Kontakte eingeschränkt, dann kommt man wieder, dann fühlt man wieder und dann trifft man auch wieder gute Entscheidungen. Weil davor ist es alles nur effizient. Also ich glaube, jeder kennt es, wenn er unter Stress ist, er verliert ein wenig an Empathie.
Ja.
Und die gewinnt man zurück, wenn man zur Ruhe kommt. Also wir wollen immer das Laute und die Action haben und die brauchen wir genauso. Ja. Die hat uns sehr gefehlt, sicherlich während Corona. Aber die Antworten findet man immer im Innen, nicht im Außen.
Mhm. Sehe ich auch so.
Die eigene Antwort also.
Genau, die eben nicht unbedingt die Antwort des anderen sein muss.
Genau, da finden wir viele Hinweise, Empfehlungen, Ratschläge. Aber die Entscheidung, die kommt von innen und nicht von außen.
Ja, 100% einverstanden. Wenn wir jetzt schon beim Ende dieser Reise sind, hast du etwas, was du mitnimmst? Also ich will jetzt keine drei Key Points oder irgendein Beratungswort da reinschmeißen, aber hast du irgendwas, was du, wo du sagst, das nehme ich jetzt wieder mit von dieser Zeit?
Ja, sicher. Also ich nehme ganz, ganz vieles mit. Zum einen hatte ich die beste Reisebegleiterin, glaube ich, die man sich vorstellen konnte. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir kannten uns nämlich nicht.
Ach so, das eigentlich musst du erzählen. Wir haben uns im Flugzeug kennengelernt.
Also wir haben uns im Flugzeug kennengelernt.
Es war nicht klar, dass wir bis heute zusammen reisen werden.
Auch das war nicht klar. Wir haben eine sehr gute gemeinsame Freundin und unser Plan war Südafrika. Da ist dann wegen Omikron gescheitert. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns nach Costa Rica fliegen und wir vertrauen auf unsere Freunde.
Ich muss sagen, du hast gesagt, lass uns nach Costa Rica fliegen und aus irgendwelchen völlig absurden Gründen, ich wollte nie nach Südamerika, ich wollte nie nach Zentralamerika im Speziellen, ich wollte nie in ein spanisch sprechendes Land, weil ich kein Spanisch spreche und ich das auch da mal wieder einen Glaubenssatz für ein Ding der Unmöglichkeit gehalten habe, da durchzukommen. Und nachdem Afrika, und da habe ich wirklich ein Wochenende schwer getrauert, ich mich da 3 Monate sehr drauf gefreut hatte und dann diese Omikron-Variante um die Ecke kam und die gemeinsame Freundin uns vorgeschlagen hat, hey, ihr wolltet mich beide besuchen, telefoniert doch mal miteinander. Und dann dachte ich mir, ja läuft, ich kenne die nicht, ich wollte da noch nie hin, das ist mir heute Morgen in der Dusche eingefallen, aber passt. Und dann haben wir uns im Flugzeug kennengelernt.
In Frankfurt.
Ja.
Und hatten 11 Stunden Flug.
Wir sind nunmehr über 6 Wochen unterwegs und
war mutig, unterm Strich wieder von Bayern und Mut wird belohnt. Sieht man auch wieder hier sehr, sehr, sehr gut. Und es hat sich dann einfach entwickelt. Ich wusste, dass ich nach Puebla wollte. Und am Ende des Tages hat sich ergeben, dass du mich begleitet hast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und es ist eine fantastische Stadt. Also ich gebe zu, ich hatte sie bis vor kurzem überhaupt nicht auf dem Radar. Ich kann sie wärmstens empfehlen, weil sie sehr, sehr vielseitig ist. Mhm. Und werde sicherlich auch hier zurückkommen. Und was mir das Ganze hier wieder gegeben hat, unter anderem auch, ist einfach Weite und auch wieder ein Perspektivenwechsel. Das werde ich mir sicher wieder mitnehmen und bewahren für die nächsten Wochen, Monate. Ich weiß nicht, wann mich wieder das Reisefieber packen wird, aber es ist nicht die einzige Wahrheit, die wir, sag ich mal, in unserem Zuhause leben.
Ja, und das nimmst du auf alle Fälle mit, neben vielen anderen wahrscheinlich Erkenntnissen, ne?
Genau.
Genau, und ja, ja. Das stimmt. Julia, es gibt immer, jeder beantwortet mir eine letzte Frage in dem Podcast, eine Spontanfrage. Wenn du hast jetzt beispielsweise ab morgen ein gewisses Budget und darfst im Internet Werbung machen für etwas. Für etwas, und zwar, das muss kein Produkt sein oder eine Dienstleistung, sondern für eine Universalerkenntnis. Für was würdest du Werbung schalten? Das wird jeder im Internet sehen.
Oh. Ich denke, das wird definitiv eine Erkenntnis sein und ich würde eigentlich, glaube ich, jeden einfach aufzurufen, das, wofür ich auch antrete, so seiner inneren Stimme zu folgen und das zu machen, was er sich nie getraut hat. Weil das ist genau das, was man in der Regel machen muss. Da es gibt einen Grund, warum man die Angst hat. Man hat sicherlich meistens auch viel zu verlieren. Mhm. Aber wie bei allen Dingen im Leben, man hat auch immer ganz, ganz viel zu gewinnen. Wir hatten heute gerade, fällt mir jetzt ein, das Gespräch mit Dualität in dieser Gesellschaft. Es gibt dieses Entweder-Oder ist ein absoluter Blödsinn.
Ja.
Es gibt immer sowohl als auch. Jede Situation und so bescheiden sie sein mag und oder auch so traurig, davon kann ich auch gut sprechen, sie hat etwas Positives.
Ja.
Und da würde ich ja aufrufen, schaut hin, welche Chance liegt in jeder einzelnen Situation und traut euch.
Da will ich jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen, weil das so schön rund war und auch nochmal ne, zu deinem Thema Mut den Bogen zurückspannt. Vielen Dank wirklich. Ich bedanke mich herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Es ist einfach ein wirklich immer wieder bereichernd, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass du in den Podcast kommst. Und für euch alle, wenn ihr jetzt sagt, ich will mehr über Julia kennenlernen oder wissen, was sie beruflich macht oder unter anderem ein Coaching nehmen, dann gibt es eine Website, es gibt alle möglichen Informationen, die packe ich natürlich wie immer in die Shownotes. Und dann bleibt mir nicht viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank.
Super gern. Vielen herzlichen Dank, liebe Isi.
Das war es, das Gespräch mit Julia Basedau. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet mehr über diese Frau erfahren, dann setze ich euch natürlich ihre Website und auch weiterführende Links alles in die Shownotes. Und dann freue ich mich auf Feedback zu unserem Gespräch und auch auf die nächsten Folgen mit euch. Und bis bald. Macht's gut.